Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Genau, sehr gut, Justin. Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Yes. Ja, heute sind wieder wir zwei am Start. Der liebe Justin Hambach und der
Fabian Ratzak.
Ratzak. Ah, dieser Intro-Text, der läuft mittlerweile. Ich weiß noch, wie ich wie ganz am Anfang war, wie ich dann, nochmal anfangen, ich habe mich verplappert und so. Und jetzt wache ich manchmal nachts schweißgebadet auf und sage mir, einen wunderschönen Tag, bitte zu.
Es ist dein Wecker. Dein Wecker ist das.
Genau, das ist mein Wecker.
Sehr gut.
So. Ja, wir werden heute eine Folge machen, die relativ spontan ist. Wir hatten eigentlich was anderes geplant, aber das ging terminlich nicht. Und deswegen hatten wir uns überlegt, was machen wir? Und ich habe kam auf folgende Idee, die ich dem Fabian vorhin kurz erklärt habe. Die werde ich auch gleich nochmal erklären und euch auch nochmal erklären. Und zwar gibt es im Internet einen YouTube-Kanal, relativ bekannt, der heißt Watch Mojo. Der macht so ganz viele Top Tens in allen möglichen Bereichen auf dieser Welt. Und er hat halt auch ein Video veröffentlicht vor 4 Jahren mit Top 10 Hardest Rock Songs to Play on the Guitar. Und wir werden heute mal so ein bisschen uns diese 10 Stücke anschauen und mal so ein bisschen drüber reden, okay, ist das schwer, ist das nicht schwer, weil diese Liste ist sehr kritisch in Musikern, Gitarristenkreisen und auch so ein bisschen vielleicht auch dann darüber reden, was macht eigentlich einen schwierigen Song aus oder was ist eigentlich schwer, weil da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Parametern, wie man, ich sag mal, Schwierigkeit definieren kann, oder Fabian?
Ja, absolut, ich meine, es kommt immer darauf an, wo stehst du gerade? Fängst du an zu spielen, spielst du schon lange? Da bin ich echt mal gespannt, weil ich bin jetzt total überrannt, als du mir das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, okay,
das wird lustig. Der Fabian wird drauf, er kennt die Liste nicht, ich kenne die Liste, er wird darauf reagieren quasi und ihr könnt ja auch quasi auch mit reagieren und dann eben halt auch ein bisschen über Schwierigkeiten sprechen, weil es gibt ja technische Schwierigkeiten, es gibt musikalische Schwierigkeiten, Sound, jeder Bereich hat da seine Schwierigkeit an sich irgendwo und das ist schwer, glaube ich, sowas in einem Song mit rüberzubringen. Aber ich bin gespannt auf deine Reaktion.
Ja, da bin ich
so
auch gespannt.
So, Fabian, warte, ich mache mir mal kurz das Video hier an, damit ich mal...
Ich muss mal gucken, ob der Limiter hier eingestellt ist. Ah ja, okay.
Okay, okay, ich guck mal, was auf Platz 10 ist. Sekunde. Ich muss da mal... So.
Jetzt kommt's, okay?
Okay. Es fängt schon an.
Ja.
Platz Nummer 10 der Top 10 Hardest Rock Songs to Play on the Guitar ist This Charming Man von The Smith.
What?
Das guckt der Fabian nur ganz... Ja.
Okay, The Charming Man von The Smith. Ganz ehrlich.
Kennst du den Song?
Ich kenne den Song nicht.
Und ich kenne den Song auch nicht. So. Was ist das denn?
Fängt ja gut an.
Okay, das ist Nummer 10.
Kann man da reinhören? Kriegen wir das hin? Das können wir technisch nicht machen, glaube ich, ne?
Ich weiß nicht, wie wir das machen können wegen Veröffentlichung. So, die Leute können ja mal This Charming Man von The Smith anmachen. Ich mache ihn mir mal hier an und versuche dir zu erklären, was daran schwierig sein soll.
Ja, mach doch mal, genau.
Also The Smith ist ja so eine 80er Jahre.
Ja, das weiß ich, genau. Ich gehört habe ich die Band, schon mal. Vielleicht ist das sogar den Song, den ich jetzt auch gerade im Ohr habe, aber.
Und was halt hier gesagt wird, es ist jetzt nicht der flashigste Song technisch, aber es sei halt sehr schwierig, diesen Sound mit einer Telecaster, mit einem Rickenbacker nachzumachen, angeblich.
Okay.
Was sagst du
denn dazu?
Was ich höre, ist eine cleane Gitarre mit ein bisschen Picking dabei. Aber wenn ich jetzt in den Song reinhöre, die Leute können das ja auch mal beurteilen, die den Song jetzt mal so nebenbei hören. Das ist etwas, was du jemandem nach 2 Jahren beibringen kannst, wenn überhaupt so.
Aber es ist eines der hardesten Songs. Schwersten Songs. Ja. Okay, vielleicht gibt es ja noch so einen Bridge-Teil oder ein Solo, aber glaube ich nicht.
Nee, es geht halt tatsächlich wohl um. Die Erklärung ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Schön. Aber es fängt ja schon mal grandios an, weil ich auch keine Ahnung habe, wie der Song ist. Also.
Ja, das ist auf jeden Fall, würde ich da mal sagen, Epic Fail, keine Ahnung.
Ja, fängt ja schon mal geil an. Leute, die seit 20 Jahren Gitarre spielen, wenn nicht sogar noch länger.
Krass.
Erstmal top.
Also ich habe tatsächlich mal einen Schüler gehabt, der wollte was von The Smiths machen, aber das muss was anderes gewesen sein. Und das war wirklich nicht schwer, ich erinnere mich. Das war halt so Pop-Punk, sage ich mal vorsichtig. Weiß ich gar nicht, ob das da so in die Richtung geht.
Ja, so alter Pop. Ja, also Pop-Punk, so dieses, wie nennt sich das? ach, nicht Emo, das ist ja noch lange davor, New Wave, Gothic, so die, so dieses sehr düstere, okay, dieses sehr dunkle, so.
Vielleicht ein bestimmtes Tuning oder so, aber selbst das ist ja jetzt keine Kunst zu machen.
Nee. Ja, genau, das ist ja kein, das ist ja das Ding, das ist ja keine Kunst, groß das zu machen. Gucken wir mal, was auf Platz Nummer 9 ist, okay?
Okay.
So, Platz Nummer 9, ist ein Song, den du wahrscheinlich eher kennen wirst. Der auch seine Schwierigkeit hat auf alle Fälle. Und zwar ist Platz Nummer 9 Lil Wing von Jimi Hendrix.
Ja, ist auf jeden Fall. Es kommt drauf an, wie du ihn spielen willst. Wenn du ihn genau spielen willst wie Jimi, muss man schon ein bisschen was für tun. Ist nicht einfach, weil das Phrasing halt sehr, sehr eigen ist auch. Und die Rhythmik vor allen Dingen. Um das groovy zu spielen, muss man schon ein paar Jahre spielen. Weil, erinnerst du dich, wir haben vor kurzem mal, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber du hast mir mal so ein Video geschickt von jemandem, der das gespielt hat.
Ja, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja.
Keine Namen.
Oh ja. Nee, keine Namen. Ist halt nur der Leiter von einer relativ bekannten Online-Musik-Gitarrenschule, die ursprünglich aus Offenbach kam. Vielleicht weiß der eine oder andere jetzt, was das ist. Die war früher ganz präsent mit ihren Videokursen, die verschickt worden sind. Nein, und der Alter, der hat Lil Wing gespielt. Uff. Oh je, das war kein Timing, das war kein Phrasing, keine
Dynamik. Da spielst du dann lieber die Lagerfeuer-Version, wirklich.
Ja, ja. Weil Little Wing ist tatsächlich nicht allzu easy. Ich habe das mal, also ich müsste mich mal dran setzen, aber ich wäre jetzt keiner, der aus meinem, aus dem Buch, aus dem ich herkomme und mit meiner Spielstilistik sowas aus dem FF spielen könnte, wenn ich jetzt die Noten so sehe. Ich müsste mich auch erstmal in diesen Stil nochmal reinarbeiten.
Absolut.
Gerade so das Phrasing, diese Geschichte mit dem Daumen über den Hals, weiß ich, glaube der erste, dieses Bukkeo, das wird ja mit irgendwie Daumen auf der 12. Bund E-Seite und dann die Finger oben und so. Ganz, ganz merkwürdig. Absolut. Und halt eben dann genau das Phrasing, die Dynamik, das ist schon etwas, wo man sich ein bisschen mit reinsetzen muss. Das stimmt.
Aber was geil ist, man kann halt extrem viel lernen. Auch gerade, ich mache das mit Schülern immer ganz gerne, die schon etwas fortgeschrittener sind, um zu gucken, okay, was ist das jetzt für eine Umkehrung? Erklär mir das doch mal und schau mal, wie kannst du das in deinem Spiel einbauen? Weil gerade diese Rhythm Fills, wie man so oft benutzt, basieren ja sehr, sehr stark darauf. Und da kann man sich viel, viel abgucken bei den Wing. Das ist ziemlich cool.
Vor allem, wenn man dann halt das anhand von dem Cage-System kann man ja dort wahrscheinlich super viel auch erklären, ne?
Absolut.
Wer jetzt nicht weiß, was das Cage-System ist, der kann ja ganz gerne in unserem Patreon-Kanal vorbeigucken, da haben wir das nämlich vor kurzem erst erklärt.
Genau.
Yes.
Und was auch noch wichtig ist, wollte ich gerade noch loswerden, Jimi Hendrix, ich bewundere ihn zum Beispiel wegen seiner Rhythmusarbeit, nicht wegen seiner Soloarbeit. Rhythmusarbeit ist mega geil gewesen bei dem. Ne?
Ja,
Solo auch, aber halt anders. Ne?
Aber also, da muss ich auch sagen, wenn es um Solo geht, gibt es andere Little Wing-Variationen und Versionen, die ich besser finde.
Ja,
ich finde zum Beispiel mega, mega geil. Ich meine, die ist die von Stevie Ray Vaughan. Der hat doch, glaube ich, auch mal eine rausgebracht.
Ja, genau, hat er.
Und die finde ich zum Beispiel mega geil.
Absolut.
Oder hier unser Trio der Liebe hat auch eine super geile Version rausgebracht. Oder halt, klar, Martin hat ja auch eine super, super geile Version rausgebracht.
Oder
einer der ersten Videos von seiner Studio-Session, ne?
Absolut.
Geschichte.
Oder sehr zu empfehlen, Eric Gales oder Carl Verheyen. Das ist auch ein krasser Typ. Da gibt es so ein Video, wo der bei dem No Guitar is Safe Podcast war. Und da hat er da mal eben das so runtergenudelt, einfach so Freestyle, absolut gigantisch, ne? Super geil.
Das ist halt, es ist das Geist doch das Geile an dem Song, es gibt auch viel Freiheit dafür, wie du es interpretierst. Das ist eine Schwierigkeit, das 1:1 nachzumachen, aber auch die Akkordfolge und alles und auch eben von der Dynamik, weil du kannst den Song ja auch sehr laut spielen, du kannst ihn sehr explosiv spielen, so wie Stevie Ray Vaughan ja auch gemacht hat, aber du kannst ihn auch sehr sanft und sehr zart spielen. Also gerade später hinaus kannst du sehr Dynamik mit rumspielen und sehr schön eigene Variationen machen.
Und?
Also er bietet viel Freiheit, das
absolut
ist geil.
Und was auch geil ist, ich finde, gerade bei dem Intro hat man die Freiheit, das auch anders zu spielen. Es gibt Stücke, nehmen wir zum Beispiel mal so einen Klassiker, weil Little Wing ist ja auch ein Klassiker, nehmen wir so ein Intro wie Stairway to Heaven oder Nothing Else Matters.
Genau, das wollte ich auch gerade
sagen. Die musst du so
Stairway
spielen.
Heaven,
aber Little Wing nimmt es dir keiner übel, wenn du es halt ein bisschen anders spielst, ne?
Ja, genau. Also klar, kann man auch Stairway to Heaven, wenn man das anders spielt, dann muss es aber auch richtig so Stairway to Heaven in Jazz-Version oder sowas. Klar, dann geht das.
Da kennst du die Version.
In Eigeninterpretation, genau, stimmt. Solange man es nicht so spielt wie bei einem Video, was ich da mal geschickt habe, war das so wirklich.
Das war wirklich heavy.
Böse. Also, das war richtig. Für jemand, der seit 40 Jahren Gitarre spielt und das professionell macht, war das schon ganz schön böse.
Oh ja.
Okay. Das war Platz Nummer 9. Wer das Stück nicht kennt,
das gibt's gar nicht.
Hat da definitiv was aufzuhören. So. Platz Nummer 8 ist. Okay, interessant. Vor allem jetzt müssen wir auch mal differenzieren. die Reihenfolge, dass jetzt das, was hinter Jimi Hendrix kommt, ja, ja angeblich schwerer sein soll als das von Little Wing von Jimi Hendrix. Und was als nächstes nämlich kommt, ist Snow von den Red Hot Chili Peppers.
Ja, das ist auch so ein Stück, weißt du, ich habe so viele Schüler gehabt, die dann gesagt haben, ja, ich will das unbedingt machen und ja, das ist zwar herausfordernd für viele, direkt, durch diese spezielle Technik, die der John Frusciante, glaube ich, ist da dabei.
Frusciante,
ist ja, schon, genau. Schon speziell und sehr eigen, das auch nachzuspielen. Ich glaube, so einfach ist es auch nicht, wenn du es wirklich richtig gut nachspielen willst, weil es gibt ja Coverversionen und es gibt authentische Coverversionen, ne? Mist, das ist jetzt auch schon so lange her, dass ich einen Schüler hatte, mit dem ich das mal gemacht habe. Aber ich weiß ja, auf jeden Fall, dass es nicht, das, also trotzdem würde ich Little Wing definitiv schwerer. Definitiv ja, viel
Fälle,
schwerer
einbauen. Auf alle Fälle. Ja. Allein schon, weil bei Snow es
vier Akkorde oder was?
Erstmal nur dieses, es ist ja nur dieses Riff, was
ja, ja, genau.
Ist. Dieses ja. Aber das ist auch mit ein bisschen Übung drin und das habe ich auch mit Schülern schon gemacht, die drei Jahre Gitarre gespielt haben. Es ist erstmal ungewohnt, weil halt dies vom Fingersatz her merkwürdig ist, mit diesem Triller dazwischen und so. Aber auch da würde ich sagen, ich kenne jetzt nicht allzu krass viel von Red Hot Chili Peppers, aber sowas wie Under the Bridge oder so ist, glaube ich, auch schwieriger. Also da gibt es eben Red Hot Chili Peppers Rooster allein schon Stücke, die schwieriger sein sollen. Aber ich würde das nicht vor Little Wing setzen.
Also das ist auch schon null, weil alleine schon dieses Element ist ja sehr Jimmy-mäßig. Also ist ja total Hendrix inspiriert.
Ja, ne? Ja, das stimmt.
Ich wette
mit
dir sogar, dass genau dieses Fragment auch in Little Wing irgendwo vorkommt, versteckt.
Ja,
bin mir ziemlich sicher sogar.
Bestimmt. Ich meine, Frusciante, ich glaube, das ist, dass der auch großer Jimi Hendrix-Fan ist, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. So.
Alleine schon, Spielt auch eine Strat, spielt auch Marshall, glaube ich.
Ja.
Also ist ja schon sehr ähnlich. Ja. Ne, vom
nimmt auch Drogen.
Also, natürlich, das muss man ja auch nachmachen, das ist sehr wichtig.
Ja. Also, da sieht man schon Platz Nummer 8, sehr fragwürdig. Das Snow
schwieriger. Also da finde ich da ist Under the Bridge wesentlich schwerer.
Ne? Ja, ja. Ja, weil halt eben auch andere Elemente mit dazukommen. Wie gesagt, bei Snows ist halt dieses eine Riff, aber bei Little Wing, das ist die Dynamik, das ist die Akkordfolge, die mega interessant ist, auch die ja jetzt nicht in einer Tonleiter bleibt, die hat ja auch so einen kleinen Wechsel hier und da drin. Du musst wissen, wie du über die Changes spielst, wenn du darüber improvisierst und nicht nur die E-Moll-Pentatonik spielen. Also da steckt so viel mehr drin als in Snow von den Red Hot Chili Peppers.
Aber ganz ehrlich, ich bin sowieso, muss ich jetzt einfach mal gestehen, überhaupt kein Red Hot Chili Peppers Fan. Ich weiß, da werden wahrscheinlich jetzt viele sagen, aber ich finde die eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich, es geht so. Allein der Gesang geht mir auf den Sack.
Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und es gibt schon so ein paar Alben, die, ich glaube, man muss denen das schon nachsehend oder nach Tribut zollen daran, dass die einfach viele Leute gerade aus meiner Generation in den Mid-2000er zur Gitarre gebracht haben, weil die halt sehr populär waren damals, das stimmt. Aber ich finde, und da werde ich auch schnell geköpft von vielen, vielen Leuten, das ist schon John Frusciante so ein bisschen überbewertet
wird. Ja, finde ich auch. Also,
da bin ich ganz froh, dass du da derselben Meinung bist.
Absolut. Ich weiß, da werden jetzt wahrscheinlich ein paar Äpfel auf uns fliegen oder Birnen, aber das soll auch egal sein.
Hey, es ist okay, wir sind Jazzmusiker, Hauptsache wir haben was zu essen.
So sieht's aus.
Alles klar, nice. Platz Nummer 8, Snow von Hey Joe. Ich habe mir schon zuerst, weil ich sehe hier so kurz über unten die Bildchen, was das sein können, weil ich habe das ja im YouTube-Video.
Ja.
Und ich habe nur einen Typen mit einer Strat gesehen, dachte mir, oh, ist das vielleicht Eric Johnson? Vielleicht ein Stück von Eric Johnson? Weil das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Aber nee, es war Snow von Red Hot Chili Peppers. Soll ich mal so kurz die Werbung hier wegmachen? Kommen wir mal zu Platz Nummer 7. Und Platz Nummer 7 in der Watch Mojo-Liste ist interessante Wahl, auf eine gewisse Art und Weise durchaus schwierig. Und zwar ist das Master of Puppets von Metallica.
Oh ja.
Hier als Nummer 7 gewählt.
Es ist nicht gerade sehr langsam, sagen wir mal so. Ne? Wenn du es authentisch spielen willst, nur mit Downpicking, musst du schon ordentlich üben. Mit
Downpicking
üben, ordentlich.
Ja. Du brauchst eine krasse Ausdauer. Ja. Live haben die das ja früher auch noch mal gut 20% schneller gespielt. So. Mhm.
Aber da haben die auch jeden Tag ohne Ende gespielt. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist schon eine Hausnummer.
Ja.
Da haben wir es schon ganz richtig gesagt. Da würde ich sagen, ist die Schwierigkeit. Und da merken wir auch wieder, wie schwierig es auch wiederum ist, sowas in Listen zu bringen. Weil hier liegt zum Beispiel der Schwerpunkt auf einem anderen als jetzt zum Beispiel bei Little Wing. Ich finde, das kann man mit Little Wing gut vergleichen, weil Little Wing ist der Schwerpunkt eher Dynamik, Phrasierung, Akkordfolge. Hier ist der Schwerpunkt eher Ausdauer, Präzision, diese Form von Technik, irgendwo Aggression auch. Du kannst, musst es ja auch mit einer Power spielen.
Ja, ja, klar, das kannst du nicht so authentisch ist. So. Da musst du schon ordentlich drücken auch, damit es geil klingt. Ne?
Ja,
und vor allen Dingen, ist krass geil. Ist halt auch diese, wie du schon sagst, die Ausdauer. Ne? Ich meine, das Lied, wie lange geht das Song? Ich hab's gerade nicht im Kopf.
Oh, schon so 6 Minuten, glaube ich.
6, 7 Minuten, sowas, ja. Ja, genau. Ja, und das musst du erstmal durchhämmern auch, ne?
Mhm. Und kennst du Kevin Heinrich?
Sagt mir irgendwas.
Ein deutscher Gitarrist, der spielt ganz, ganz viele Songs 50% schneller.
Ach.
Okay. Da hat er noch Master of Puppets. Echt? 50% schneller Alter. Gespielt.
Auch nur mit Abschlägen?
Nee, okay. da hat er dann wirklich auch Wechselschlag gehabt, weil er hat gemeint, das ist unmöglich, das mit Abschlägen so viel schneller zu machen. Aber das klingt schon lustig, auch das Solo klingt schon sehr lustig, wenn es sogar 50% schneller ist und so.
Krass. Ja.
Es ist schon, Kevin ist schon ein absolutes Tier, ey.
Krass.
Ja, aber auch da, das Solo würde ich zum Beispiel nicht sagen, dass das sehr schwierig ist, so, das ist jetzt
meinst
nicht
der große, schwierige Bestandteil des Songs.
Beide. Das erste hat zwar ein gewisses Phrasing, aber es ist relativ easy von der Melodie.
Ja.
Da hab ich früher dran verzweifelt. Ich weiß nicht, ich habe die Tap-Bücher von Metallica gehabt.
Aha, ja.
Und ich bin dran verzweifelt, weil ich nicht gecheckt habe, weil Tap-Bücher werden ja immer faul geschrieben. Und ich habe mir gedacht, wie zur Hölle greifen die diese beiden Noten gleichzeitig?
Das habe ich auch immer gedacht. Geil.
Dabei, dass eben ein bisschen mal jemand sagt, das eine wird von der einen Gitarre, das andere wird von der anderen Gitarre gespielt. Und ich so, hä, wie soll das denn gehen?
Das habe ich auch nicht geschnallt. Mm. Gut, da war ich nicht der Einzige.
Ja.
Geil.
Nee, weil das so, da aber das Main-Solo an sich ist halt von den Kirk Hammett-Solo schon einer der cooleren oder der einprägsameren, würde ich sagen. Es ist auch so ein Solo, was ich meine, was ich relativ gut aus dem FF spielen könnte. So die Licks und so. Aber es ist etwas, dass wenn du dich ein bisschen mit Solo-Gitarre auseinandergesetzt hast, Solo-Technik auseinandergesetzt hast, das könnte heutzutage locker an 16.
Und ganz ehrlich, wenn du die Downpickings spielen kannst in einem Tempo, dann kannst du das Solo auch spielen. So, bin ich mir ziemlich sicher.
Oh,
ja, doch.
Ja, die
Wenn du gut downpicken kannst, dann kannst du auch. Also,
das heißt ja nicht, dass deine linke Hand so flott ist. Dann,
wenn ja, du okay, da hast du wieder so recht. Die linke Hand, ja, stimmt, da hast du auch wieder recht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, weil ich habe das auch schon mit einigen Schülern gemacht und wenn du dir den Arsch abübst und kannst das irgendwann spielen dann. Also.
Ja, es hat eine gewisse Schwierigkeit, das auf alle Fälle. Und das live authentisch zu spielen,
da hätte ich
Schiss vor. Ich müsste da mal einen Kollegen fragen, der in Metallica Coverband spielt, wie die das so machen und ob das wirklich so heftig ist, auch mit den Downpicks oder ob die es vielleicht auch gar nicht mit den Downpicks machen und so. Aber könnte mir schon vorstellen, dass das schon heavy sein
Vor allen Dingen singen den Scheiß mal gleichzeitig. Und der Hetfield ist ein Tier.
Oh ja. Oh yeah! Yeah, yeah! Musst du dazu eher sagen, so Metallica.
Ja, das ist wirklich also beachtenswert, was der teilweise für Parts spielt und singt gleichzeitig.
Ja. Krass. Das ist nicht ohne.
Nee.
Also es hat, würde ich sagen, hätte in so einer Liste durchaus seine Berechtigung auf eine gewisse Art und Weise.
Hält das Pick auch so komisch, ne? Hätte das nicht auch so geangelt irgendwie? Kann das sein?
Ah, ich glaube, kann sein.
So wie Paul Gilbert früher?
Stimmt, kann sein. Naja, gucken wir mal weiter. Master of Puppets, Platz Nummer 7. Gehen wir mal zu Platz Nummer 6.
Knocking on Heaven's
Platz Door. Nummer 6 ist Knocking on Heaven's Door. Oh ja, jetzt gehen wir meine Kategorie.
Ah, okay.
Platz Nummer 6 ist nämlich Dance of Eternity von Dream Theater.
Ja, okay. Also das ist schon.
Aber das wäre ein Song, und jetzt kommt nämlich wieder das Ding, jetzt können wir super geil vergleichen. Es ist Platz Nummer 6, ist Dance of Eternity von Dream Theater. Was meiner Meinung nach einer der schwierigsten Dream Theater-Songs überhaupt ist. Mhm. Also da haben sie wirklich aus dem Dream Theater Rooster mit den schwierigsten ausgewählt. Warum ist der nur auf Platz Nummer 6, frage ich mich dann so.
Krass.
Und jetzt bin ich gespannt, was dann später kommt, was schwieriger sein soll als Dance of Eternity von von Dream Theater.
Weil du hast ja da alles drin, ne?
Du hast da echt, vor allem, ich habe jetzt angefangen, den auch nochmal zu lernen, weil ich ihn diesen Monat covern wollte und eine Lesson zu machen wollte. Das ist auch so einer der Dream Theater Songs, die ich noch nie so richtig gecovert habe. Die wollte ich auch schon immer mal covern. So. Und das ist schon nicht ohne, würde ich sagen. Weil da hast du echt alles drin. Ja. Da hast du extrem komplexe Harmonien, extrem komplexe Fingersätze, Rhythmik ist extrem komplex, sauschnelle Passagen, ultra weirde Ganzton-Fingersätze, Sweep-Picking, Alternate-Picking, du hast da einfach krass, wirklich technisch ist das wirklich so ein wirklich krasser Meltdown-Zusammenfluss aus ganz vielen schwierigen technischen und virtuosen Passagen. So.
Klar.
Es ist schon. Und dann, das kommt noch mit dazu, noch schwieriger wird das als Band, das live ja, zusammenzuspielen, ja, weil da muss ja jeder das auf dem Niveau können.
So. Wollte ich gerade sagen, weil das, boah, Hut ab. Die, also das alleine das zu ja spielen nicht, ist schon eine Sache,
ja, aber damit der ja, Band. Ja, ja, genau, genau. Die haben das ja nicht umsonst, sage ich mal, damals, als diese Auditions waren, die Drummer-Auditions, nachdem Mike Portnoy gegangen ist, als einen der Songs gemacht, den ihr da lernen sollte, weil es halt der komplexeste von denen immer noch ist. Es ist der krasseste ja. Song von denen einfach.
Und nicht jeder kann dabei so lachen wie Marco Miniman. Das ist der geilste, wenn der spielt. Ja, das sag mal, wie der lacht und da entspannt
das
ist.
Das stimmt, das ist geil. Ja, und wenn du da mal siehst, was da in den Videos, was da für krasse Schlagzeuger durchaus rausgekommen sind, okay, ja. Laut, die sollten wenig Zeit wohl gehabt haben zum Vorbereiten, das war alles sehr spontan und so, aber auch, was da immer noch für krasse Schlagzeuge eine Schwierigkeit haben, diesen Song irgendwie zu lernen, zu verstehen und diese ganzen, da gibt es dieses eine lustige Video von Mike Portnoy, wo er mal die Taktzahlen mitzählt
ja,
und so
ja, Geschichten, ja, ja.
Währenddessen der Song läuft und so, ey, vor 10 Jahren, ich konnte dir diesen kompletten Song mitzählen. Ich konnte ihn dir komplett mitzählen. Ich habe die so auswendig gelernt, die Taktarten und alles. Ich habe diesen Song geliebt. Ich finde aber auch eben lustig, wie der entstanden ist, weil die haben den ja nie als Song so komponiert, diesen Song, sondern es waren halt einfach so, okay, wir haben noch ganz, ganz viele einzelne Riffs und Ideen, die noch übrig waren. Wir kleben die jetzt einfach alle zusammen und gucken dann mal, ob wir das irgendwie live spielen können.
Krass.
So. Und das ist... Ach, das ist schon ein sauschwerer Song.
Ja, absolut.
Richtig
schwer. Und vor allem, du musst den auswendig kennen. Das ist dann auch nochmal sehr wichtig. Ja. Gerade bei solchen Sachen, du musst die echt tot gehört haben, damit du wirklich alles mit sagen kannst.
Also das ist so ein Song, also wenn man mal, ich sag mal, in Level unterteilt, im Sinne von wie viel Spieljahren, weißt du, man so auf dem Buckel hat. Da kannst du ein Master of Puppets nach, ich sag mal, wenn wir jetzt mal wirklich von ausgehen, nicht zu Hause im Bedroom das spielen, sondern live auf der Bühne mit anderen Leuten den Song spielen, kannst du Master of Puppets gut nageln nach vielleicht 4-5 Jahren Spielerfahrung, so. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach Person oder nach Übellimit und so. Aber Dance of Eternity, das als Band auf die Bühne zu bringen, authentisch zu covern, da brauchst du eine Weile für.
Ja, klar.
Da brauchst du. Weil du musst ja auch entspannt sein auf der Bühne, du musst auf die anderen zuhören, du musst es so im Kopf haben, dass du gar nicht mehr Gedanken machen musst über das, was du spielst. Und das ist bei dem Song schon heavy.
Ja, der musst du auch tierisch lange dafür, glaube ich, erstmal generell spielen. Und wirklich, du musst ihn im Kopf haben einfach.
Ja, ja.
Da hast du auch, vor allem, da gibt es keinen Platz für Improvisation. Das gibt es nicht.
Wollte ich gerade sagen, du hast keinen Platz für Improvisation wie bei Little Wing, wo du halt jetzt sagen kannst, okay, ich spiele jetzt hier ein Solo oder so. Nein, das ist alles ausnotiert, da muss jede Note sitzen damit. Und das ist halt auch so ein Song, wo... Das darf man auch nicht vergessen manchmal bei Dream Theater. Es gibt ja Songs durchaus mit Instrumentalpassagen. Wenn da ein bisschen mal eine Note nicht ganz sitzt, kommt man als Band immer noch sehr gut durch. Aber das ist so ein Song, wenn du da echt eine Note verkackst, fliegst du so schnell raus. Ja. Das ist so heftig.
Und dann komm mal wieder rein in die Taktdaten, das vergiss
es. Ja, und die ganzen Sachen, das ist schon nicht ohne. Ein Song, den ich echt gerne mal mit Menschen covern würde. Also ich freue mich jetzt schon, den zwar so zu covern, aber auf die Challenge hätte ich mal Bock. Mhm. Den mit Menschen in real life zu covern. Auf die Challenge hätte ich echt mal Bock. Das wäre mal eine geile Herausforderung. Und auch eine, die sich musikalisch wahrscheinlich gut weiterbringt, weil gerade zusammenspielen und so. Ja. Krass. Ja, und das ist halt Platz Nummer 6. Gucken wir mal weiter.
Was kommt denn jetzt?
Was auf Platz Nummer 5
Black Page
ist.
Von, so. Von Zappa oder was?
Platz 5 ist auch ein Song, der durchaus eine Schwierigkeit hat. Ich weiß nicht, wie viel du damit zu tun hast, du kennst ihn mit Sicherheit. Und zwar ist es Through the Fire and Flames von Dragon Force.
Ja, mit Herman Lee. Ne?
Mit Herman Lee, genau.
Ja, muss zugeben, also gehört habe ich schon mal, ist relativ langsam, glaube ich, alles. Ist alles sehr, sehr technisch und schnell. Aber da könnte ich jetzt gar nicht so viel sagen, ehrlich gesagt. Weil ich habe den, glaube ich, 1-2 Mal gehört und dann auch dankend abgewiesen, weil es einfach nicht mein Geschmack ist.
Oh Gott. Ja, du, das war ich und Dragon Force. Oh, das Fanboy. War, die haben mich richtig hart enttäuscht. Die haben mich richtig hart enttäuscht.
Okay.
Das war so mein 16. Geburtstag und mir hatten damals Leute gesagt, boah, Dragon Force, du schießt auf Gitarre, gib dir Dragon Force, Dragon Force. Jetzt sagt mir, ja, Mann, 2 Gitarristen, die spielen Ibanez-Gitarre und die sehen geil aus. Das muss krass sein. Er holt mir die Scheibe mit die Inhuman Rampage mit Through the Fire and the Flames drauf. legt die rein, also den ersten Song, Through the Fire and Flames, sagt ihr, yeah, klingt geil. Bei den zweiten Song dachte ich mir, yeah, das ist Song 2, okay, klingt cool. Bei den dritten Song, wie ist das ein neuer Song? Vierter Song, oh, okay. Fünfter Song, langsam wird's langweilig.
Okay.
Alter, jeder Song auf dieser Platte klingt gleich.
Shit.
Und es ist echt so eine Platte. Es gibt manchmal Platten, die ich nicht mag, wo ich nach Jahren noch sage, okay, komm, jetzt sehen, hör sie dir nochmal an, vielleicht kommst du ja rein, vielleicht warst du einfach nicht ready dazu. War bei Alan Holdsworth damals bei mir so und bei anderen, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich war damals einfach noch nicht bereit, jetzt kann ich das verstehen, jetzt mag ich das. Ne, also Dragon Force, ich leg die Platte immer noch rein und denk mir, nein, es klingt songwriting-technisch nicht gut. Also die neuen Sachen klingen deutlich Songwriter-orientierter, ausgereifter, so, doch.
Okay.
Also da ist schon durchaus was passiert. Ich kann von der Schwierigkeit zu dem Song auch nicht so extrem viel sagen, weil ich ihn persönlich auch noch nie gecovert habe. Es ist, glaube ich, von der Was ist schwierig daran, ungefähr auf einem Niveau wie, nicht ganz auf einem Niveau, aber es geht in die Richtung wie bei einem Dance of Eternity. Die Schwierigkeit hier ist wieder auch eine technische Präzisionsschwierigkeit, mehr als, ich sag mal jetzt, eine Phrasing-Schwierigkeit.
Da wollte ich dich direkt was fragen, weil du bist ja der Experte. Spielt er denn sehr sauber, dieser Hammond Lee, oder ist das eher so ein...
Mittlerweile ja. Also der hat sich da auch sehr gemacht.
Okay.
Das war ja damals, da hat man sich drüber lustig gemacht, haha, Studio Force, das klingt im Studio so geil. Und dann gab es Live-Aufnahmen, wo die auch, glaube ich, einfach Pech hatten. Also bei einer Live-Aufnahme waren sie übertrieben betrunken und haben dann voll Kacke gespielt. So, weil die haben halt auch hart gefeiert, weißt du, das sind halt auch Leute, die mega viel saufen und so. Und dann hatten sie irgendwie ganz verstimmte Probleme mal. Und dann ging so ein paar Live-Aufnahmen damals rum. Damals gab es ja noch nicht so viele Live-Aufnahmen, weil ja auch nicht jeder mit dem Handy, ich sag mal, was mit aufnehmen konnte. Mittlerweile hat er sich auf alle Fälle gemacht, der Hermann Lee.
Okay.
Dort ist Phrasing-Technik, gibt es dort ein paar Schwierigkeiten, und zwar diese ganzen Effekte, die er in dem Solo immer mit reinbringt. Da hatten wir ja mal, als wir über, glaube ich, über Tremolo-Hebel gesprochen hatten, ja schon mal so ein bisschen, was du mit dem Whammy-Bar alles machen kannst, so diese Pac-Man-Sounds und so und diese Elefanten-Dives und so weiter. Ich glaube, das flüssig in die Solo-Phrasen reinzubringen, ist nicht ohne. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, auf welchem Schwierigkeitsgrad diese einzelnen Soli sind. Die sind schon schnell, aber die Frage ist, und da muss man ja auch immer unterscheiden, ist etwas schnell oder ist etwas schnell und komplex?
Ja, so. Klar.
Es kann ja auch was schnell und einfach sein, und dann ist es halt einfach nur schnell oder halt auch eben komplex sein. Was hier auf alle Fälle nicht so eine harte Schwierigkeit wie bei Dance of Eternity ist, ist das Zusammenspiel innerhalb der Band. Weil es ist ja schon ein Song, der auf beide Gitarristen fokussiert ist und vielleicht ein bisschen Keyboard. Die haben so die große Schwierigkeit, denke ich mal, aber das Schlagzeug spielt die ganze Zeit Double Bass durch und das ist, glaube ich, relativ
simpel. Ist wahrscheinlich auch nicht viel mit unterschiedlichen Taktarten und sowas.
Ja. Nee, da zum Beispiel gar nicht. Also ich würde Dance of Eternity vom Schwierigkeitsgrad immer noch höher setzen als ich sag mal, dieser Song Through the Fire and Flames.
Okay, genau. Okay.
Würde ich immer noch höher setzen, weil noch mehr Elemente drin sind, die schwieriger sind. Wie gesagt, die Schwierigkeit bei dem Song ist das Tempo auf alle Fälle und die Licks. Wie gesagt, kann ich dazu sagen, wie komplex die sind, aber ich glaube, es sind so Standard-Licks doch nur. Von der Komplexität her und von dem Schwierigkeit her würde ich da Dance of Eternity noch höher setzen, listentechnisch.
Okay.
Ja. Aber wir können gerne mal weitergehen.
Ja.
Ich habe schon vorhin geguckt, was Nummer 4 ist. Nummer 4 ist ein Song, den du vielleicht jetzt nicht kennst, aber wo ich auch eine gewisse Schwierigkeit verstehen kann. Und zwar ist das KFO von Animals as Leaders. Die erste Single, die sie damals rausgebracht haben, 2009.
Da kann ich leider gar nichts zu sagen. Da musstest du.
Kannst du gar nichts
sagen? Nee, leider nicht.
Ich habe den Song mal angefangen zu lernen für einen Schüler. Auch ein Song, das sind jetzt so auch Songs, die ich echt nochmal cover.
Brauchst du da keinen Achtseiter?
Spielt
er nicht Achtseiter?
Da brauchst du eine Achtseiter für.
Okay. Ja.
Also, ich muss nochmal überlegen, für welche Sachen, aber es gibt viele, die kannst du auch auf der Siebenseiter spielen.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ob du jedes Riff von dem Song auf dem Siebenseiter spielen kannst. Bei dem Song ist es so, Der hat technisch auf alle Fälle sehr schwierige Passagen, die auch sehr modern sind, sage ich mal, im technischen Aspekt. Sehr moderne Tappings, Multifinger-Tappings, die Sweep-Pickings, die Sweep-Patterns sind sehr ungewöhnlich. Das sind so viele übermäßige Augmented-Sweeps, okay. Weißt du, solche Geschichten. Gerade dieses Intro-Sweep ist sehr, ich sag mal, modern und nicht so traditionell wie so diese ganz normalen Dreiklang-Sweeps, die wir so haben. Und ich glaube, dort ist auch die Schwierigkeit halt vor allem auch das Zusammenspiel zwischen Schlagzeug und Gitarre. Der Schlagzeuger Matt Gasgas ist auch ein Tier am Schlagzeug.
Okay.
Und der Song hat auch viele krumme Taktarten und dafür sind ja auch Animals as Leaders durchaus bekannt, auch viel mit viel Polyrhythmik und so und solche Geschichten. Also das ist auf alle Fälle, ich würde sagen, wie ein modernes Dance of Eternity.
Okay.
So, das ist so, ich finde, die natürliche Entwicklung von, ich meine, Dance of Eternity war Anfang 2000er, das hier war Anfang 2010er, also wenn so 10 Jahre Dance of Eternity sich weiterentwickelt haben, ist so eine normale Evolution durchaus sowas, was dann in K4 von Animals as Leaders reingehen kann. Auch wenn ich, wie manch einer vielleicht weiß, eine gewisse Hassliebe mit Tosin Abasi habe, aber das ist schon ganz geil. Das Problem mit Tosin ist halt, da ist er sich auch, am Bessern und auch viel am Üben, ist halt, ich finde sie von den Ideen her, finde ich es immer geil. Einzelne Ideen von denen sind durchaus immer der Hammer. Manchmal ist das Songwriting ein bisschen Idee an Idee an Idee gesetzt. Das ist so ein bisschen, da fehlen Übergänge, vielleicht Reprisen und so weiter und so fort. Was man auch zu Dance of Eternity sagen kann, da lege ich aber ein großes Veto rein, weil klar ist Dance of Eternity auch nur eine Ansammlung von vielen, vielen Ideen, aber diese Ideen findest du alle in dem Konzeptalbum von Scenes from a Memory wieder. Mhm. So, das ist halt so das Geile. Bei Dance of Eternity gibt es zum Beispiel eine Arpeggio-Section, die in einem anderen Song in Fatal Tragedy das Keyboard zum Beispiel spielt und bei Dance of Eternity spielst du die Gitarre und solche Spielereien hast du da. Da steckt auch viel Idee im Songwriting drin. Wenn dessen bei Animals as Leaders das manchmal noch ein bisschen ausgereifter sein könnte. Und Tosin Abasi sollte die Finger von lassen, wenn er selber Solo spielt.
Ja.
Weil, oh Gott. Oh Gott.
Blues-Gitarre ist sein Steckenpferd, ne? Oh
Gott. dieses Auftritt da. Ah, nee, er ist in meinen Augen noch nicht so der krasse Solist. Das, was er macht, ist geil. Aber wie gesagt, Songwriting-Technik, die Sweeps, die Tappings und so feiere ich total ab. Aber seine Soli, da merkt man, dass er sich nie viel mit Solo-Construction auseinandergesetzt hat, mit Note-Choices, mit ich spiele einen Lauf, wo geht dieser Lauf hin, wo landet der? Landet der wirklich auf dem Zielton? Seine Läufe landen überall immer ins Nichts hinein und so. Und das ist auch der schlechteste Part von K4. K4 ist ein geiler Song, bis es zum Solo kommt. Oh, und das Solo hat so ein ganz furchtbares Phrasing. Das klingt wie wenn du so nasal singst, weißt du. Das ist so ganz furchtbar. Aber ich kann dem auf alle Fälle eine Schwierigkeit abgewinnen, würde sagen, das ist ein sehr schwerer Song. Wäre auch für so jemanden wie mich durchaus noch eine Herausforderung und eine Challenge auf alle Fälle.
Ja. Okay.
Aber lohnt sich mal, zumindest das Video ranzusehen. Also vor allem, schau dir mal ein Live-Video davon. Da gibt es ein ganz geiles. Animals as Leaders bestehen ja aus 3 Leuten nur. 2 Gitarristen, echt? 1 Bassisten, 2 Gitarristen, 1 Schlagzeuger. Okay. Die haben ja keinen Bassisten oder so. Ich bin ja alle 8-Seiter, da brauchst du ja keinen Bass. Macht der Tosin spielt so eine Tapping-Passage. Und der andere Gitarrist animiert das Publikum dazu, polyrhythmisch dagegen zu klatschen. Ach. Und so ein Fünfer-Polyrhythmus dagegen zu klatschen. Also das ist das ganze Publikum. Also es war so ein Open Air. Die klatschen dann alle diesen Rhythmus. Das ist mega lustig. Mega, mega cool. Also schon durchaus ein interessanter Song.
Krass, okay.
So.
Muss ich mir mal geben. Und die Leute hier, unsere lieben Zuhörer natürlich auch.
Ja, natürlich auch. So, und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 3. Und Platz Nummer 3 ist die große Überraschung. So, ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir hatten gerade Dance of Eternity, danach Through the Fire and Flames und dann K4 von Animals as Leaders. So, was könnte noch schwieriger als diese 3 durchaus schon extrem schweren Songs sein? Auf Platz Nummer 3 ist Sultans of Swing von den Dire Straits.
Ja gut, aber man muss ehrlich sagen, wenn du es authentisch spielen willst, nur mit den Fingern, ist das auch eine Herausforderung, aber es ist halt eine andere.
Es ist eine Herausforderung, aber es ist lange nicht so schwierig, würde ich sagen, wie die Songs davor.
Ja, das stimmt.
Das darf man halt nicht vergessen. Ja, das ist eine Herausforderung. Und das ist auch das Hauptargument, was die Leute hier ranbringen, dass diesen Ton. Ich meine, da gab's. Ich weiß auch, woher das kommt. Ich meine, die müssen ja auch so eine Liste, sag ich mal, müssen ja auch mal irgendwie. Die wollen ja auch Klicks und Views damit erreichen. Natürlich. Wenn die jetzt einfach nur Songs da reinsetzen würden, die keiner kennt, ist klar. Und es gab früher wohl Legenden darum, wie macht man diesen Soldiers of Swing Tone? Wie macht man diesen legendären, wie heißt der, Mark Knopfler Ton? So, aber mittlerweile finde ich glaube, wenn man weiß, wie es geht, diesen Ton zu machen, ist das keine große Kunst, den zu machen, weil es Equipment-Sachen sind. Und okay, du musst mit Fingern spielen, aber wenn man das in Relation sieht, wie lange brauchst du, um dieses Fingerpicking ja, so drauf zu haben.
Das ist ja auch so ein bisschen dieser Legendenstatus, weißt du, Mark Knopfler. Ja, genau. Und deswegen wird das dann halt, lass mich raten, auf Platz 1 ist dann von Clapton Layla oder sowas. Spaß. Ja, nee, aber das ist wieder dieses Oldschoolige. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen oldschoolig, gebe ich zu. Aber das finde ich dann schon, naja, also. Ne? Da muss man die Kirche im Dorf lassen und auch mal sagen, da ist Dance.
Das waren Urban Legends. Ja, und da muss man mal sagen, das ist. Wann kam Sultans of Swing raus? Warte, steht hier 78. Mhm. 78, das ist jetzt über 40 Jahre her. So. Das ist natürlich, waren Gitarre spielen vor 40 Jahren was anderes, wie es heutzutage ist. Natürlich wurde da viel sich entwickelt, aber es ist halt alles so basierend auf so Urban Legends.
Ja, absolut.
Und wie gesagt, ja, der Song hat durchaus seine kniffligen Passagen, aber man muss das halt jetzt, gerade wenn man eine Top-10-Liste machen möchte, muss man das halt in Relation auch irgendwo sehen. Und da würde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei den Songs bleiben, die wir bis jetzt hatten, bis Platz 3, wenn ich das neu anordnen müsste bis jetzt, würde Sultans of Swing deutlich weiter hinten sein. Deutlich weiter hinten. Auch noch hinter finde ich hier Jimi Hendrix mit Wind Cries Mary, nicht Wind Cries Mary, Little Wing.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Ja, doch, doch. Ja. Würde ich auch sagen.
Doch, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Okay. Das war die große Überraschung, Platz Nummer 3. Jetzt Platz Nummer 2 ist etwas, oh, da werde ich zustimmen, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass das kein einfacher Song ist, der auch einen guten, hohen Platz verdient.
It's the final countdown. Nee, sag mal.
Und zwar ist das Cliffs of Dover von Eric Johnson.
Ja, okay. Ja, der hat es auf jeden Fall schon in sich. Definitiv.
Ja. Ja, aber der hat es halt auf vielen Ebenen in sich. Ja. Das ist es halt auch wieder. So, die Ebenen, die darf man nie vernachlässigen.
Ja,
hast du den schon mal gespielt, den Clubs of Dover?
Ja, aber nicht ganz durch natürlich. Also das Intro, klar, habe ich mir auch mal drauf geschafft und den Main-Teil. Mhm. Aber dann irgendwann auch, dann verliert man sich dann halt auch im Improvisieren. Ne? Aber das würde sich auf jeden Fall mal lohnen, den wirklich mal komplett auseinanderzunehmen. Weil Eric Johnson halt mega ist, ne? Das ist keine Frage.
Auf alle Fälle. Ja. Also da haben wir wieder viele Dinge drin, technische Aspekte, das ist technisch nicht so mega easy, weil
ja, auch seine eigene Technik, diese Downward Pixel-Landing-Geschichte,
genau.
Ne?
Genau, du hast viel String-Skipping auch drin.
Ja.
Gerade im Intro ist ja dieses Petalton-Lick, dieses berühmte. Ich weiß gar nicht, spielt er das mit Fingern oder spielt er das mit
Pick? Er spielt das mit Pick und Fingern.
Ah, er spielt das Hybrid-Pick.
Ja, meine ich Hybrid-Pick. Verkauf einen Kurs und dann sage ich Pick und Fingern. Die Ironie des Schicksals. Oh mein Gott.
Diese Technik mit Blacktrum und Finger, weiß ich gar nicht, wie die heißt.
Oh Mann. Ich bin gerade noch ein bisschen geflasht.
Erzähl mir mehr. Hast du da einen Kurs über Hybrid?
Nee, ich bin gerade noch ein bisschen geflasht, weil meine Webcam hat sich definitiv verabschiedet.
Scheiße.
Echt beschissen. Die scheiß Webcam kostet neu mal eben 250 Euro, also.
Oh nein.
Ja, mal gucken. Egal.
Scheiße. Ja, wir hatten vorhin hier für die Zuhörer, irgendwann war der Fabian auf einmal weg. Ja,
Video war weg.
Hab nur noch schwarz gesehen, scheiße.
Jetzt habe ich nebenbei natürlich auch mal ein bisschen versucht, die wieder ans Laufen zu bekommen. Und da tut sich aber nichts. Und das Kabel ist es nicht, denn mein Handy erkennt es. Aber egal, lass uns nicht darüber reden jetzt. Sondern.
Oh, wobei, wenn ihr denkt, der arme Fabian, jetzt können Justin und Fabian nicht mehr richtig podcasten, weil sie sich nicht mehr dabei sehen können. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut doch mal in unserer Patreon-Seite vorbei. Da könnt ihr dann immer dem Fabian noch ein bisschen Geld zugeben, dass er sich eine neue Webcam leisten kann. Ja,
genau. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Live-Chats immer nachts? Ich meine abends. Den Nebenverdienst natürlich.
Ja. Die Live-Cams.
Genau. 7, 6, 7. Oh, ist gar keine Patreon-Folge, ne? Oh, ich muss ein bisschen aufpassen.
Okay. Eric Johnston, ja, genau, da sind halt, wie gesagt, sind technische Elemente dabei, die schwierig sind, von der Präzision auch. Ton, ja, weil er ja keinen krassen High-Gain-Sound hat. Er spielt auch Marshall, oder?
Ja, obwohl er auch schon relativ gainy ist, muss man wirklich sagen. Ne?
Schon gainy, ja, aber jetzt kein
so
ultra-modern.
Nein, Gottes Willen, nein. Eher so ein bisschen fuzzig und halt sehr fett, ja, mit seinem berühmten Overdrive-Pedal, wo man unbedingt die Zink-Batterien nehmen sollte, weil die besser klingen. Laut Eric Johnson.
Echt? Gibt's da diese Theorie? Lol.
Ja, wirklich. Ja, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen überspitzt natürlich auch. Aber der Eric Johnson ist tatsächlich so jemand, der dann auch so Flöhe husten hört. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich hab's schon mal gesagt im Podcast, ich habe mal nebenbei irgendeine Lötarbeit gemacht und nebenbei so ein Konzert geguckt oder gehört, beziehungsweise, und habe gedacht, boah, was für ein Stratzer. Und auf einmal gucke ich dahin, spielt eine SG. Und er klang aber wie immer. Stimmt. Er klang wie immer. Also von daher.
Geil.
It's in the fingers.
It's in the fingers, ja. In the fingers and in your practice skills.
Das sowieso.
Ja, aber du hast halt auch Phrasing viel.
Ach, Akkorde.
Die eine schwierige Technik ist. Du hast Improvisation, solche Sachen. Hast jetzt vielleicht nicht das krasseste Band-Zusammenspiel, weil die Band ja auch eher begleitend ist, anstatt so zusammengefügt. Aber du hast schon Elemente, wo das schon eine Herausforderung ist, diesen Song mit reinzubringen. Du hast
sogar Slide-Spiel hinterher noch drin.
Ach, hatte Slide? Ich habe mir den Song, glaube ich, noch nie bis zum Ende angehört. Ja,
doch, er hat auch so ein Slide-Soli eingebaut auch noch. Und
ach, geil.
Und dann gibt es diesen berühmten Wechsel, wo er dann irgendeine ES-335 spielt. Und man hört es auch, wenn du genau hinhörst, ab einer gewissen Stelle verändert sich der Sound auch so ein bisschen. Sagt er aber selber auch.
Halt quasi so. Ach, so geil, ich muss mir diesen Song mal, ich habe mir immer den Anfang gegeben und Live-Version und so, aber ich muss mir immer die Studio-Version.
Ah, die ist geil, hör dir an. Ja. Mega.
Ja, also auch viel, was man auch lernen kann, auch seine geilen Pentatonik-Läufe
und so. Ja, mega, ja, absolut.
Also da hat The Troy Grady schon geile Videos auch drüber gemacht.
Tierisch, auf jeden Fall. Es lohnt sich definitiv, da mal reinzuschauen und vor allen Dingen auch hören. Ja. Eric Johnson hören ist immer gut. Viel hören.
Ja, auf alle Fälle, geiler Typ. So, jetzt haben wir ja echt schon einige Songs durch. Wir sind auf Platz Nummer 2, ne? Wir haben Dream Theater, Animals as Leaders, wir haben die ultra krassen Dire Straits, wo alle extreme Virtuosen sind auf ihrem Instrument. Was könntest du dir denn vorstellen, welcher Gitarrist oder welche Band auf Platz 1 sein könnte?
Ich würde sagen, boah, keine Ahnung, jetzt kommt bestimmt irgendwie Malmsteen oder sowas, ne?
So. Echt? Ich sag dir jetzt noch was. WatchMojo macht immer etwas, das nennt sich Honorable Mentions. Das sind so noch Erwähnungen, die sie bringen wollten, die es nicht in die Top 10 geschafft haben. Ja. Und dann wirst du schon mal merken, wer da rausfällt. In diesen Honorable Mentions kommt nämlich Stevie Ray Vaughan vor. Okay. In diesen Honorable Mentions kommt Tornado of Souls von Megadeth vor, was auch nicht ohne ist. Mhm. Aber Steve Vai kommt vor, das heißt, Steve Vai ist schon mal für Platz 1 draußen. Irgendwie kommt drin vor, das heißt, irgendwie ist auch für Platz 1 draußen.
Holdsworth.
Das könnte auf Platz 1 sein. Nee, oh, Holdsworth hätte es verdient, auf alle Fälle, weil das kann kaum einer nachspielen. Aber Holdsworth ist halt leider nicht so bekannt. Es ist aber jemand, der von Holdsworth sehr inspiriert worden ist. Vielleicht kommst du drauf.
Ach, doch, Sean Lane.
Nee? Das wäre ja noch zu schön, um wahr zu sein. Nein, es ist Eddie Van Halen mit Eruption.
Okay. Genau.
Eruption ist hier
auf Platz ich weiß, dass ich mich jetzt fürchterlich unbeliebt mache, aber Van Halen war natürlich mega und keine Frage, seiner Zeit weit voraus. Aber ganz ehrlich, ich sage nein zu deutschem Wasser. Nee, sage ich nein.
Ja, ich schließe mich deiner Meinung an, auch wenn wir uns damit mit unserem Gitarren-Podcast wahrscheinlich sehr
Hallo? Machen. Ist da noch jemand? Hallo?
Ja, hört überhaupt noch jemand zu? Na geil, dann können wir auch die Hosen runterlassen hier. Dann können wir jetzt richtig loslegen. Also, alle Van Halen Ultra Fanboys weg. Okay, Nico schreibt mir schon Hassmails, alles klar. Nein, du hast es schon richtig gesagt. Van Halen, wir haben ja auch eine Folge über ihn gemacht, wo wir auch schon in der Folge gesagt haben, wir waren beide noch nie so richtig beeinflusst von Van Halen. Wir wertschätzen den Einfluss, den er auf die Gitarre hat. Den hat er nämlich definitiv groß natürlich gehabt, diesen Einfluss. Und ohne ihn würde die Gitarre heutzutage nicht so klingen, wie sie klingt. Aber man muss auch immer in Relation sehen, das ist ja auch eine Liste für Schwierigkeit und so. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt verschiedene Parameter, an denen Schwierigkeit vielleicht gemessen werden kann. Verschiedene Bereiche, Phrasing, technische Schwierigkeit, Improvisation, Bandzusammenspiel, solche Sachen. Eruption fand ich nie wirklich richtig geil.
Nee, hat mich...
So, ja, hat neue Technik, dieses Tremolo-Picking und das Tapping und so, das hat das und der Sound vielleicht auch damals. Aber ich fand schon immer, dass Eruption klingt wie ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Teilen, wovon manche auch echt sloppy sind. So.
Ja, das ist auch so ein bisschen der Vibe und die Zeit, also na, trotzdem Hochachtung, keine Frage, aber wenn man jetzt so sagt, okay, das mit die allerschwerste Zeug und so,
ja.
Ach, ganz ehrlich, nee. Also da habe ich auch schon, muss ich jetzt leider sagen, bei YouTube auch viele Versionen gesehen von einigen Leuten, die mindestens genauso geil gespielt sind wie das Original.
Ja. Ja.
Sorry, aber ist Fakt.
Also, natürlich.
Also da haben mich andere Sachen schon mehr gekickt, muss ich sagen.
Genau, die so gewisse Phrasing-Sachen nachzumachen, ist auf alle Fälle eine Schwierigkeit, aber es ist machbar.
Ja, ja, klar.
Aber es ist machbarer als manch anderes, was hier in dieser Liste schon vorgekommen ist. Und ich finde auch eben...
Also da finde ich irgendwie beeindruckender, sowieso, ja, schon mal ganz
zum
klar.
Beispiel.
Aber auch von seinem eigenen Phrasing und der spielt ja auch manchmal so, quetscht ja manchmal auch so ein bisschen gerne irgend hier was und da was, finde ich auch irgendwie authentischer. Ich weiß, wir machen uns jetzt furchtbar unbeliebt, aber ist halt meine Meinung.
Wir vergessen nicht, dass Van Halen als erstes da war, klar.
Ja, natürlich, klar.
Und Steve Vai würde wahrscheinlich nicht wie Steve Vai klingen, wenn es keinen Van Halen gab. Klar, aber irgendwo muss man da auch mal die Legende sein lassen.
Ja.
Nur mal sagen, jo. Was ich mag an Eruption ist die Tapping-Passage, aber da muss man auch sagen, es ist so, diese Form von Tapping ist so das erste Tapping, was jeder Tapping-Anfänger lernt, weißt du?
Ja, ja, ja.
Das ist von der Struktur her, ich sag mal heutzutage, nicht mehr was, das ist so das, womit jeder anfängt, weißt du? Dieses abwechselnd, ein Zeigefinger bleibt irgendwo liegen, ein kleiner Finger hämmert irgendwo rein und der andere Finger tappt dann. Das ist so eine Form von Tapping, die du direkt am Anfang immer quasi lernst. Das ist Standard-Tapping. Und ja, ich wiederhole es immer wieder und ich glaube, wir müssen es nicht mehr wiederholen, die Leute haben es verstanden. Ich weiß, es war das allererste Tapping, was, also nicht das allererste, natürlich gab es Tapping schon vorher, aber das erste berühmte Tapping, was so rauskam, was das revolutioniert hat. Und damals hat sich jeder gefragt, wie kriegt man das hin? Und vielleicht ist es auch eine Sache von der Zeit damals gewesen, weil wir haben die Zeit nicht miterlebt, wo die Leute da standen und sich gefragt haben, fuck, was ist das? Wie kriegt man das hin? So, diese Zeit haben wir nicht miterlebt.
Ja.
Deswegen betrachten wir das vielleicht auch ein bisschen als Außenseiter momentan. Aber schwer? Schwer ist was anderes.
Ja, also sehe ich auch so. Sorry, ich weiß. Ich habe gerade eine Mail bekommen, der Podcast wurde eingestellt.
Ja, er wurde offiziell in Deutschland verboten.
Nimm es uns nicht übel, aber da.
Ja. Ne. Ja, wie gesagt, also ich mag die Tapping-Passage, ich mag die Akkordfolge in dieser Tapping-Passage so. Aber da gibt es andere Sachen, wo ich mir auch denke, warum? Warum macht man das gerade musikalisch? Da gibt es diese eine Anfangsstelle, dieses Blues, so ein Riff. Was ist das denn für eine Phrase?
Ja, ich weiß, was du meinst. Komm jetzt so auf, ey, sonst haben wir wirklich keine Zuhörer mehr.
Ja, wir sind lieber ruhig.
Weiter geht's.
Oh je, oh je. Okay. Ja, weiter geht's nicht mehr. Das war Platz Nummer 1.
Das war der Platz Nummer 1?
Das war Platz Nummer 1.
Da war ich ja gerade voll geträumt. Ich dachte, das wäre Platz Nummer 2. Buh.
Nein. Das war Platz Nummer 1.
Alter. Okay. Wann kam das Video raus? War das kurz nach Eddie's Tod?
Dieses Video kam 2016 raus.
Achso, okay. Okay, okay.
Aber
da würde mich noch interessieren, was denken denn die Zuhörer? Was findet ihr als Platz Nummer 1? Ihr müsst ja nicht alles sagen, aber was wäre für euch Platz Nummer 1?
Genau. Was mir so ein bisschen hier fehlen würde in der Liste wäre.
Holdsworth.
Ja, Guthrie Govan würde mir zum Beispiel fehlen.
Ja.
Wonderwall würde mir fehlen.
Und Smoke on the Water, der Anfang. Ja, das ja, Riff.
Genau. Unspielbar, ja, kriegt doch keiner hin.
Glaube ich auch.
Nee, aber wenn wir mal jetzt noch in den Song bleiben, die wir jetzt hatten. So, ich würde die zum Beispiel ganz anders listen.
Ja.
Also ich würd zum Beispiel für mich, ich meine, ich kenne die Liste jetzt, deswegen kann ich das vielleicht ein bisschen eher aus dem Kopf heraus machen als du, aber ich glaube, ich würde an Platz 1 stellen Dance of Eternity tatsächlich.
Ja.
Jetzt von den Songs, die es da jetzt gab. Ich will jetzt nicht sagen, das ist der ultimativ schwierigste Song, aber Platz 1 würde ich Dance of Eternity setzen. Platz 2 würde ich Eric Johnson setzen. Und ja, und dann halt mal gucken, wie wir so weitermachen. Platz 3, ja, vielleicht Dragon Force. Naja, aber ihr könnt euch ja mal überlegen, wie würdet ihr, wir haben ja die Liste durchgemacht, wie würdet ihr zum Beispiel auch die Reihenfolge setzen? Jetzt keine Songs dazu machen, ich weiß, es gibt immer schwierige Songs, es gibt immer noch größeren Fisch.
Klar.
Aber wie würdet ihr
ist ja auch immer diese Reihenfolge relativ setzen? Guck mal, gerade bei Gitarre genau, ist es so relativ schwer. Was ist denn mit Tommy Emmanuel zum Beispiel? Hallo, ja, wenn du sowas stimmt noch nie gespielt hast, dann ist das mit Sicherheit schwerer für dich wie Master of Puppets.
Definitiv. Ja, klassische Gitarre. Ja.
Und Flamenco.
Ja, ja,
let's have some fun.
Let's have some fun. Alright, let's wrap it up.
Ja.
Schreibt uns die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von unserer Anti-Haltung zu Van Halen denkt. Und habt uns bitte noch weiterhin ganz lieb und danke fürs Folgen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Bei
Let's Talk Anti-Van Halen. Macht's gut.
Bye-bye. Ciao, ciao.
Ciao.